SRF 1.
SRF 1.
Am 26. Dezember vor 10 Jahren, kurz vor den Nachten am Morgen, hat das Erdbeben eine ganze Reihe von Wellen bis 30 Meter hoch ausgelöst und seitdem hat sich das bis daher völlig unbekannte Wort Tsunami in den Köpfen von uns Menschen eingebrannt. Kurz nach dem Erdbeben hat es bei uns in der Nachricht am Morgen um 5 Uhr die Meldung gegeben.
Die indonesische Insel Sumatra ist von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Betroffen war der Norden Sumatras. Nach den vorhandenen Informationen kamen in der Provinzhauptstadt von Aceh mehrere Menschen in einer Flutwelle ums Leben und Häuser wurden beschädigt.
Ja, und man hat dann ein paar Monate später das ganze Ausmaß gesehen. Insgesamt sind Küstenregionen von 15 Ländern im Indischen Ozean verwüstet worden. Traurige Bilanz, 230 Tote, 1,7 Millionen obdachlose Menschen. Und die Sendung Treffpunkt hat den SRF-Redakteur Pascal Nufer eingeladen. Er hat als Journalist damals in Südostasien wollen Fuss fassen. Und kaum ist er angekommen, hat er als Sonderkorrespondent mitten in dieser Katastrophe geschafft. Seine Eindrücke von damals als erstes in unserer Sendung Treffpunkt, 10 Jahre nach der Tsunami-Katastrophe. Am Mikrofon heute Vormittag Tommy Scherer.
Cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma più, ma tu, perché tu, non ci sei, e mi sto spogliando tu, quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu, ma verrà, che lo sai, mi starà vicino tu, sei più bella che mai, baci da un minuto tu. Non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare tu, chi mi brucia sei tu, anche la mia marcia in più, ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, non sei mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone canterò e camminando sveglie. Sta sognando più di me, al mondo siamo io e te, ragazza triste canterò, la pioggia perché venga giù, il vento che si calmi un po', il cielo perché sia più blu e mi sorridi. Saponetta che scivolando non c'è, dimmi che da un'ora tu hai bisogno di me, che ti ossigeno di più, dimmi che non sei tu un miraggio ma sei tu. Sta sognando più di me.
That is how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on.
Céline Dion, «My Heart Will Go On». Es ist fast genau 10 Jahre her. Am 26. Dezember 2004 hat es im Indischen Ozean ein Scrollen gegeben und die ganze Festtagsstimmung mit einem riesen Schatten beleidigt. Es war ein Erdbeben, rund 85 Kilometer vor der Nordwestküste der indonesischen Insel Sumatra. Hat einen verheerenden Tsunami ausgelöst. Bilanz 230'000 Menschen sind ums Leben gekommen. Excuse, ich habe vorher zweimal 230 gesagt. 230'000 Menschen, ein unglaublicher Zahl und betroffen von dieser Katastrophe, unter anderem Länder wie zum Beispiel Thailand, dort, wo ein Haufen Touristen zu dem Zeitpunkt, das ist ein beliebtes Land, um die Weihnachtszeit Ferien gemacht haben. Für SRF berichtet hat damals der Korrespondent Pascal Nufer. Er war in Thailand gewesen. Pascal Nufer, schauen wir doch mal zurück auf das Ereignis. Wie hast du von dieser Katastrophe damals erfahren, im Land selber?
Ich habe nicht zu den Ersten gehört, die davon erfahren haben, weil ich bin hier zu dem Zeitpunkt selber in der Ferie gewesen, in Nordthailand, irgendwo am Trekken im Dschungel und habe kein Handyempfang gehabt am 26. Am 27. Morgen, also am Morgen danach, sind wir dann wieder im Gebiet gewesen, wo wir Handyempfang hatten und dann sind die Nachrichten nur so reingechattert von Leuten, die uns gesucht haben, weil sie gewusst haben, wir sind in der Ferien irgendwo unterwegs in Thailand. Niemand hat so richtig gewusst, wo. Ist der eine Teil gewesen, wo sehr besorgt sind und die haben von Tsunami geschrieben. Ich bin zuerst wirklich nicht rausgekommen, was das ist.
Das Wort hat man bis dato eigentlich gar nicht gekannt.
Ich habe das nicht gekannt. Ich habe auch irgendwie zuerst gedacht, das ist vielleicht der Name von einem Wirbelsturm oder so irgendetwas, weil es ist klar, es geht um irgendeine Katastrophe. Wir sind dann ins Tal gefahren und irgendwie beim erstbesten Restaurant, wo wir haben können halten, Es ist nicht viel mehr als einfach zwei Pfähle und ein Strohdach oben drauf gewesen, aber es hat einen Fernseher da drin gehabt, und rundum um den Fernseher sind etwa 50 Leute gestanden und haben einfach gestarrt, Thailänder, die aus dem Dorf rundum gekommen sind, schauen und haben auf den Bildschirm gestarrt und drauf sind die Bilder gelaufen, die wir alle kennen, also von der Welle, die irgendwie da Sachen verwüstet hat und niemand hat irgendwie das Wort gesagt, das ist einfach der Fernseher ist einfach in einem Loop gelaufen und dann habe ich irgendwie realisiert, okay, das ist da mal etwas Wahnsinniges passiert. Und das Telefon in der Schweiz hat mir dann Klarheit gegeben. Ich habe dann sofort mit Leuten da geredet. Einerseits hat mit Verwandten, die uns gesucht haben. Andererseits aber auch sofort ist mein Job im Vordergrund gekommen. Ich habe viele Nachrichten auch von Leuten, die mich hier vom Radio gesucht haben. Und dann hat die ganze Maschinerie angefangen zu rollen.
Mhm, dann bist du hergereist als erstes, als klar war, okay, jetzt gehe ich in die Hose, ich bin Sonderkorrespondent, wo bist du her?
Also dann sind wir zuerst in die nächste, auf Chiang Mai, das ist die nächste Ortschaft, die einen Flughafen hat. Von dort aus bin ich noch kurz...
Ist im Norden,
das ist im Nord-Thailand, genau. Von dort aus noch kurz in die Hauptstadt auf Bangkok, wo wir gewohnt haben. Noch schnell gehen, irgendwie das nötigste Equipment holen und dann gerade weiter. Und bin dann am 27. gegen den Abend in Phuket angekommen, also auf dieser Ferieninsel in Thailand, wo sehr stark betroffen war. Ich bin aber im Dunkeln angekommen und habe eigentlich noch gar nichts richtig gesehen, weil das Absurde an dieser Katastrophe war ja auch, schon 2 Kilometer im Hinterland war alles normal gewesen. Also erst wenn man an die Küste gekommen ist, hat man eigentlich gesehen, was passiert ist. Und
erzähl uns, was du gesehen hast.
Ich mag mich erinnern, ich bin abgeholt worden am Flughafen von einer Bekannten von uns, wo ich auch können wohnen habe bei denen. Und dann nachher habe ich sie gebeten, wir nicht können das ein bisschen an der Küste anfahren. Und dann haben wir es versucht und wir sind einfach gar nicht weitergekommen, also weil die Strasse kaputt war, weil es überall Ambulanzen gehabt auf der Strasse. Und es hat ein schweres Gerät ist bereits unterwegs gewesen, also Backer, Lastwagen, Trucks, wo halt müssen irgendwie die ersten Schäden überhaupt, dass überhaupt die Hilfe können herkommen. Beseitigen. Und das war mitten in der Nacht dann gewesen. Also ich konnte einfach nur erahnen, da ist etwas Wahnsinniges passiert. Man hat irgendwie zum Teil gesehen, wie Häuser komplett weg sind und auf der Strasse einfach Müll rumgelegen ist, ganze Autos, die irgendwie aufgestapelt sind, aufgetürmt sind. Man hat nur erahnen, da ist etwas Wahnsinniges passiert mit einer wahnsinnigen Wucht und irgendwie hat man das nicht einordnen.
Ein Journalist ist immer auch ein Mensch. Hast du das müssen ausblenden? Was sind für Gefühle in dir drin gewesen?
Das ist ein Erlebnis, das mich als Journalist, glaube ich, sehr geprägt hat. Also das ist etwas, wo ich mir vor allem dann so in den Tagen drauf ganz, ganz stark haben müssen stellen. Also ich bin als Mensch da, ich bin als Journalist da und wo ziehe ich jetzt die Linie, wo ziehe ich die Grenze? Ich habe mich oft gefragt, warum bin ich da, wenn ich mit jemandem rede, wo offensichtlich seine Angehörigen verloren hat, kommt irgendwie auch das Gefühl auf, man will dieser Person helfen. Auf der anderen Seite fragt man sich dann, wie man kann helfen. Also ich bin nicht dort als medizinisches Personal, ich bin nicht dort als Aufbauhelfer, ich habe keinen Background irgendwie im Engineering, also ich bin nicht ein Ingenieur, der kann sagen, was baut man jetzt da wieder? Also meine Aufgabe ist eigentlich die Berichterstattung und ich habe mir immer wieder selber sagen, meine Hilfe ist die, dass man in Europa, in der Schweiz letztendlich erfährt, was da passiert ist.
Damit die Hilfe kann anholen.
Damit ein Verständnis generiert wird in der Schweiz, damit am Schluss vielleicht die Glückskette irgendwie überhaupt das Geld kann sammeln, das gebraucht wird oder benötigt wird. Und nicht immer schafft man es, dass das rationale Denken am Bauchgefühl können überstülpen.
Ist dann auch angelaufen natürlich, die grosse Glückskette-Solidarität, die es gegeben hat und ausgelöst hat in unserem Land. Wie bist du denn überhaupt, gehen wir zurück auf dein journalistisches Arbeiten, an Informationen hergekommen?
Ja, das war in dem Moment am Anfang sehr, sehr zufällig gewesen. Also man ist ja einfach dort, das hat ja auch noch keine Infrastruktur, viele ganze Dörfer sind kaputt gewesen. Also da heisst,
man konnte telefonieren.
Am Anfang hat das Handynetz fast nicht mehr funktioniert. Es hat dann so mobile Stationen gegeben, die es aufgebaut haben. Die sind natürlich komplett überlastet gewesen die ganze Zeit. Also da ist ein Teil gewesen, überhaupt können sie telefonieren. Nach ein paar Tagen ist das dann auch von der thailändischen Regierung her so organisiert worden, dass es so also Orte gab, wo man Informationen holen konnte, wo es Pressekonferenzen gab, wo sich auch die Hilfswerke zusammentun haben, um Informationen weitergeben. Aber das ist eine von der grossen Schwierigkeiten immer in so Katastrophenmomenten, dass natürlich eigentlich die ganze Infrastruktur mit auch die Informationsinfrastruktur komplett zusammenbricht.
Der Pascal Nuffer als Sonderkorrespondent im Einsatz gewesen, vor 10 Jahren hat über die Tsunami-Katastrophen im Indischen Ozean berichtet, von Thailand aus. Wir reden nochmal miteinander in dieser Stunde und dann wollen wir wissen, wie sich beispielsweise Thailand ja 10 Jahre nach dieser Katastrophe jetzt tatsächlich verändert hat. Und gerade als nächstes wollte ich mit dem René Herzog reden. Er ist auch bei uns im Studio, wo der Tsunami als Tourist hautnah miterlebt hat.
A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard, I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty. Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, incidents and accidents, there were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out. Call me out.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti?
de ces nuits. Pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui, toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment
26 ab der 10 ist, so dem Dienstagvormittag, es sind Bilder, die sich bei Ihnen wahrscheinlich auch eingebrannt haben für die Ewigkeit. Ganz viel Wasser, Menschen, die vor der Welle davor springen. Das Erdbeben vor 10 Jahren im Indischen Ozean mit einer Stärke von 9,1 auf der Richterskala, die verschiedene Tsunami ausgelöst hat im Indischen Ozean. 230'000 Personen sind bei dem Tsunami ums Leben gekommen. Ein Drittel davon sind Touristen gewesen. Und damals in der Tsunami-Region als Tourist unterwegs, der René Herz, heute 75, und der René Herzog hat bei dieser Riesenwelle seine Frau verloren. Guten Tag, Herr Herzog, willkommen in unserer Sendung. Sie waren in Khao Lak, im Süden von Thailand. Das ist die Region, die es am schlimmsten getroffen hat, wenn man von Thailand redet. Sie haben dort 3 Monate Ferien machen mit ihrer Frau. Aus diesen 3 Monaten sind aber nur wenige Tage geworden. Können Sie uns beschreiben, wie Sie das erlebt haben, wo die Welle gekommen ist?
Ja, das war eben auch gewesen, wir sind auch spät aufgestanden.
Nämlich?
Ich weiss auch nicht mehr warum. Und es ist auch, wo wir zum Morgen essen wollten, war alles so komisch gewesen.
Komische Atmosphäre?
Ja, oder? Es war eine komische Atmosphäre gewesen. Und dann haben wir zum Morgen gegessen, dann meine Frau anfangen ein bisschen stöhnen da. Was machen wir heute? Dann sage ich, ja, ich kann eine Massage machen, und sie hat gesagt, sie möchte die Finger, und dann gehen wir ins Internet. Aber sie hat immer wieder pressiert, da habe ich gesagt, du, langsam, wir haben Ferien. Und das war ein Fehler, den ich gemacht habe. Ich hätte ihr sagen, gut, ich gehe Geld holen hinterher, das Bungalow. Aber, und dann ist es so komisch, das Meer hat so gesprudelt. Dann sage ich zu ihr noch, du, schau mal da, wie das Wasser ist. Das Wasser ist nicht ganz normal. Und vor allem hat es kein Wasser mehr gehabt, aber ich habe nicht gewusst, was das ist. Und dann da ist ein Deutscher gekommen, der auch schon manches Jahr dort herkommt, wo wir sind. Und dann sagt er, ja, das ist der Vollmond. Und sage ich, ja, ja. Und dann habe ich gemerkt, meine Frau hatte Angst gehabt. Sagt sie, du, ich gehe ins Bungalow hinter. Ich bin etwa in 5 Minuten hier vorne, dann gehen wir ruhen. Und sage, ja, ist gut. Und dann habe ich dann so ins Meer rausgeschaut. Dann sehe ich die 2 Kriegsschiffe auf- und abgumpelt.
In einer Entfernung, wo man es gerade noch gesehen hat?
Ja, dann habe ich gedacht, ja, da ist etwas Gewaltiges. Wenn die, das so herkommt, dann steht keine Chance. Und dann bin ich aufgestanden und vorne gelaufen. Und dann habe ich...
An den Strand vorne gelaufen?
Nein, hinter vom Hotel einen Empfang. Mhm. Und dann ist dann der Barkeeper gekommen und hat mir auf den Rücken geschlagen und gesagt, go, go, eben Wasser kommen. Und dann bin ich dem nachgesprungen. Er ist auf der rechten Seite und ich auf der linken Seite. Das ist eine Telefonkabine. Und ich voll in den Draht rein. Und dann hat es mich hinterher geschlagen. Und das hat mir dann oben alles aufgerissen. Und dann bin ich raus und dann ist die Welle gekommen und hat mich dann voll in den Erdhügel rein. Und ich konnte mich dann noch an eine Wurzel heben.
Wissen Sie, wie hoch die Welle war?
Also ich muss sagen, die hat sicher 13 Meter gehabt oder noch mehr.
Wie eine Wasserwand auf
sich. Ja, das ist unglaublich.
Und da hat man keine Chance von der Kraft, die
es Wasser hat. Nein, ich habe mich dann so gehabt, es hat mir fast den Arm ausgerissen. Und schlimm war dann, wo sie wieder oben runtergekommen ist.
Zieht sie einem zurück, oder?
Ja, und da kommt dann eben Material mit. Und die zweite Welle hat mich dann kaputt gemacht.
Nämlich?
Ich habe dann nicht mehr im Wasser, ich mag schnaufen. Und dann habe ich dann Wasser geschluckt. Und dann haben wir mal so gehabt. Jetzt war das ein Auto, wo ich mir angehabt
habe. Sie haben einfach den Arm hochgehabt und haben etwas können
packen. Ich den können. Ja, das war ein Auto. Und das hat es dann auf einen Bodensu geschlagen und es ist so schräg an einer Telefonstange gestanden. Und ich bin neben dran gelegen.
Wie lange ist das gegangen? Erste Welle, zweite Welle, bis Sie nachher dort gelegen sind?
3 Minuten maximal.
Wie eine Ewigkeit Ihnen vorkommen.
Ja, und ich habe dann schon gewusst, ja, meine Frau keine Chance.
Weil Ihre Frau nicht bei Ihnen war?
Nein, das ist nicht bei mir. Ich glaube, ich hätte auch nicht helfen können.
Mhm. Haben Sie es dort schon gespürt, dass Ihre Frau umgekommen ist?
Ja, das habe ich gewusst. Wissen Sie, auch Schwimmen nützt nicht. Da kommt so viel Material, dass Sie da gar keine Chance haben. Ich habe dort schon gedacht, ja, wenn ich es überlebe, dann gehe ich allein heim, aber meine Frau kommt nicht mehr heim. Da. Mhm. Genau so ist
es. So ist es gewesen. Haufen Leute, die auch schon im Meer waren, wissen, dass nur schon, wenn das Wasser bis zu den Knöcheln oder Knie geht und einen starken Sog hat, dass einem das kann den Boden unter den Füßen wegziehen.
Sie denken jetzt, 2 Tage voran sind wir das Kalak und alles am Meer nach oben gelaufen und dann haben dort oben in der Bucht gebadet. Und dann hat es dort schon immer so Wellen gehabt. Und dann sage ich nur meiner Frau, komm mal rein da, komm, hast du Angst? Dann sagt sie, du, stell dir mal vor, wenn es so ein Seebebe gibt, hätten wir keine Chance.
2 Tage vorher haben
Sie das gesagt. Sage ich, ja, da hast du recht. Aber das, also etwas habe ich ja gar nicht gedacht.
Wie es nachher weitergegangen ist, Herr Herzog, das haben wir miteinander auch noch anschauen. Sehr eindrücklich, wie Sie das erzählt haben, wie Sie sich informiert haben und wie es nachher weitergegangen ist. In der Zwischenzeit, wo es zuhören, so kann ich Ihnen sagen, ist der Herzog fast jedes Jahr wieder dort unten gewesen. Man glaubt es kaum, aber es ist so. Von dem haben wir es dann in ein paar Minuten.
Talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her.
before I've arrived. I can see myself coming. Too much light running through my veins, going two ways. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough.
Viel der Titel von Robbie Williams und für Sie, die unterwegs sind, jetzt schnell der Verkehrsservice. SRF Verkehrsinfo von 10.35 Uhr, Region Solothurn-Basel, auf der A2 Richtung Basel zwischen der Verzweigung Herkingen und der Raststätte Eckberg Stau. Die Unfallstelle konnte geräumt werden. Eine gute Fahrt wünsche ich.
Wir feiern Weihnacht miteinander.
Y'a des enfants qui nous font rire.
E sotto l'albero i regali.
Es tönt das Lied durch das ganze Land.
Wir feiern Weihnacht miteinander.
Zu den Sternen und das Licht klingt zu Laternen und passt allein etwas ensemble. Wir feiern Weihnacht miteinander, Weihnacht miteinander.
Und die, was nicht ging, einfach heim.
Niemand fühlt sich mit allein.
Suona la musica nell'aria.
Wir feiern Weihnacht miteinander, Weihnacht miteinander.
Denn der Morgen gehört zu den Sternen und das Licht gibt zu Laternen. Und das Jahr sind wir alle zusammen. Wir feiern Weihnacht miteinander, Weihnacht miteinander.
Geschenk ist, wenn jemand an ihm denkt.
Komm, la lune, avec les étoiles. Et la chandelle avec la flamme. On passe à la vie tous ensemble. Nous fêtons Noël tous ensemble. Noël tous ensemble.
Zu den Sternen.
Produktion von Roman Kammen sind und ganzen Haufen Schweizer Künstlerinnen und Künstler, das Mikroensemble mit dem Lied Ensemble. Weihnachtsstimmung bei uns auf SRF 1 und genau mitten in dieser Weihnachtsstimmung vor 10 Jahren ist es passiert, am 26. Dezember, eine riesige Tsunamiwelle, verschiedene Tsunamiwellen im Indischen Ozean, haben insgesamt Küsten von 15 Ländern verwüstet, 230'000 Menschen sind da dabei umgekommen. Ich mag mich noch erinnern, ich war in Frankreich, habe ins Fernsehen geschaut und dachte, was ist denn da passiert? Und seitdem ist das Wort Tsunami eingebrennt in unseren Köpfen. Vor Ort war der René Herzog, er ist heute 75 und hat vor ein paar Minuten sehr eindrücklich erzählt, wie er mit seiner Frau in dem Hotel war, wo die Welle gekommen ist. Er konnte gerade noch vorspringen und ist dann aber von einer ersten Welle, die vom Meer her gekommen ist, in einen Erdhügel gedrückt worden. Eine zweite Welle, die dann wieder ins Wasser zurückgeflossen ist, ist auch über ihn reingebrochen. Er hat sich dann irgendwie an einem abgeschwemmten oder hergeschwemmten Auto können heben und hat aber gewusst, bereits in diesem Moment, etwa 3 Minuten ist die ganze Sache gegangen, dass seine Frau das kaum überlebt hat. Herr Herzog, wo sich's nachher beruhigt hat, nach diesen 3 Minuten und sie dort gelegen sind, was haben Sie als erstes gemacht?
Ja, ich habe gedacht, ja, wegen meiner Frau habe ich gedacht, aber ich habe eigentlich fast gewusst. Ich bin dann aufgestanden und...
Sie haben sich können bewegen, sind nicht verletzt, ja, gross.
Ich habe 4 Rippen gebrochen. Und das ist dann verrückt, wenn sie dann husten müssen, wegen dem Dreck, den sie in der Lunge haben. Das sind dann sehr schmerzhafte Dinge. Mhm. Und, aber ich habe dann auch, wie sie jetzt in den Filmen gezeigt haben, wie die Leute umgeistert, jemanden sucht. Und ich bin das auch gewesen. Und dann sind aber
was
dann,
haben sie gesucht? Sie sind in der Region Kaolack.
Ich bin da gewesen, ich habe genau runter gesehen, wo unsere Bungalow gestanden sind. Und ich habe gesehen, dass kein Bungalow mehr gestanden ist. Und da habe ich eigentlich schon gewusst,
das
dass meine Frau das nicht erlebt hat.
Weil sie Geld holen ist, oder? Haben sie uns noch vorher erzählt im Bungalow?
Und da muss man sich sagen, wegen dem wäre ich jetzt auch immer gerne mal der Weihnacht wieder runter. Wir sind 2 Bungalow nebendran. Das sind Hamburg, ältere Leute von Hamburg. Und wir nebendran, wir haben ein gutes Verhältnis gehabt. Er ist umgekommen und sie hat überlebt. Und ich hätte gerne mal mit dieser Frau...
Sie haben gar nicht mehr Kontakt gehabt mit ihr?
Ja, ich hätte gerne mal geredet mit ihr. Die hat mir vielleicht mehr sagen können. Ich habe immer das Gefühl, wie ist meine Frau gestorben?
Das würde Ihnen helfen?
Ja.
Wenn Sie das wissen?
Vielleicht nicht. Mhm. Vielleicht, wenn ich muss feststellen, dass sie gelitten hat, dann hätte ich Mühe. Mhm.
Wie haben Sie die Hilfe der Behörde in der ersten Stunde erlebt?
Also... bei mir daheim.
Nein, wo sie noch unten waren, in Kaolack. Ein paar Stunden vielleicht später nach dem Tsunami.
Ja gut, sie haben mich schon überall angerufen. Aber von Thailand selber eigentlich...
Nein.
Gut, von der Schweizer Botschaft sind sie schon gekommen. Man konnte auch Fragen machen. Mhm. Aber schlimm ist, sie haben kein Geld. Das ist es. Und dann haben sie dann einem ins Spital tun und... Und dann, wenn ich dann im Spital gelegen bin, die Erdkunde ist gelaufen, kalt gewesen, gefroren, sie sind nächtig und das ist dann brutal. Mhm. Und neben mir war eine deutsche Frau, die hat brüllt und dann sagt sie, ja, der Mann, sagt, ja, ich meine Frau auch, aber wir finden es schon. Und dann sagt sie, und sie hat kalt. Und dann bin ich aufgestanden und dann hat mal gesagt, soll mal das Zeug abschalten an. Mhm. Dann haben sie es abgeschaut, aber nach einer halben Stunde ist es dann halt heiß gewesen.
Dann haben sie es wieder angeschaut.
Ja, dann haben sie es wieder angestellt. Aber, und dann ist eine Ärztin vom Triemli-Spital, die hat einen Freund, der war Arzt im Triemli-Spital, der ist umgekommen und bin dann frei. Und die ist dann ins Spital gekommen und ich bin dann dort gelegen. Und dann hat sie gesagt, sie, heute Abend kommt ein Wagen, können sie holen. Die Schweizer Botschaft hat einen Raum gemietet zum Essen und alles. Da habe ich gesagt, ja, und da war noch ein Deutscher da. Der hat seine Frau, Tochter und ein Enkelkind verloren. Und der konnte dann auch mitkommen und dann sind wir dann dort hergekommen. Aber sie sind die ganze Nacht sind sie auf einem Stuhl oben, hat einen Haufen Kinder, die man eingebettet hat. Und ja, Und so habe ich dann die sieben Nachten so überlebt.
Jetzt machen wir einen Sprung, Herr Herzog, in die Jetztzeit. 10 Jahre ist das her. Sie haben wieder geheiratet, eine thailändische Frau. Wenn ich Sie frage, wie es Ihnen geht, wie geht es Ihnen?
Im Ganzen genommen muss ich sagen, bin ich zufrieden.
Sie haben es verdaut, verarbeitet.
Jetzt kommt es natürlich nur der 26. werden Film wiederkommen. Ich werde sicher schauen. Aber es wird schon hart sein.
Sie sind seit hier jedes Jahr wieder jedes Jahr, in die Region gereist. Ja. Warum? Das versteht man vielleicht nicht auf den ersten Blick.
Ich lebe davon, und die Leute kennt haben. Und ich kenne 2 Hotels in Thailand, wo ich eigentlich immer kann, eigentlich gratis in die Ferien gehen. Und das ist für mich, wegen dem gehe ich eigentlich auch immer ein bisschen auf Thailand.
Ist Angst dabei?
Eigentlich nicht mehr, weil ich nicht mehr am Meer ins Bungalow gehe.
Das machen Sie nicht
mehr? Nein. Wir waren das Jahr in Kallak und sind in das Nantong. Und dann haben sie gesagt, sie hätten den Bungalow. Und dann hat meine Frau gesagt, nein. Ich bin dann ins Hotel im 3. Stock, haben wir ein Zimmer gehabt. Und muss ich sagen, ich bin dann nachher, wir haben dann kurz Mittag gegessen. Nachher haben sie gesagt, komm, wir gehen ins Dorf fahren. Ist noch ein Kaffee von denen. Und dann habe ich gedacht, vielleicht sehe ich die Frau. Und aber ich habe das Kaffee nicht gefunden. Auf einmal hat mich jemand umarmt, das war eine Tochter. Und, so habe ich eigentlich Kontakt.
Und gehen jedes Jahr dort runter?
Ja, gehen dort jedes Jahr. Und meine Frau kommt von Suratani und darum wird das mein Ziel sein, solange das geht. Vielleicht gehe ich einmal noch ganz, aber ich weiß es nicht.
Mit 75, wo Sie heute sind, ist ja noch vieles möglich.
Herr Herzog, genau.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war für Sie nicht ganz einfach. Ich habe es immer wieder gesehen. Sie haben wässrige Augen bekommen, aber völlig verständlich von dem zu erzählen, was Ihnen widerfahren ist. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Im Namen sicher von allen SRF1-Hörerinnen und Hörer, die eindrücklich ganz sicher zugelassen haben, was Sie da erzählt haben. Merci vielmals.
Merci.
Der René Herzog, der vor 10 Jahren in Thailand den Tsunami erlebt hat. Wir wollen vom Sonderkorrespondent Pascal Nufer, der auch bei uns im Studio ist, in ein paar Minuten wissen, was sich eigentlich seitdem verändert hat. Ich kann Ihnen in diesem Moment auch noch schnell sagen, wir haben Ihnen ein ganzes Dossier zusammengestellt zu dem Thema Tsunami vor 10 Jahren auf srf1.ch.
Life without meaning, I was walking away. I'll send you all my help. Josephine, I'll send you all my love. Send you all my love, Josephine. I'll send you all my love. When I'm far away, I'll send you.
Josephine und Chris Rea, kurz vor der 11, 10 Minuten vor 11, ganz genau, dem Dienstagvormittag, 230'000 Menschen, eine enorme Zahl, fast auf den Tag genau, so viele Menschen sind beim verheerenden Tsunami im Indischen Ozean ums Leben gekommen. Auslöser war ein Erdbeben im Meer rein, mit einer Stärke von 9,1. Das drittstärkste je gemessene Beben. Miterlebt hat der Tsunami auch Pascal Nufer. Er hat damals aus Thailand für Schweizer Radio und Fernsehen berichtet. Wir haben schon über das Erlebnis und wie es ist oder wie es du erlebt hast, Pascal, geredet. Und jetzt wollen wir mal vielleicht das Hier und Jetzt anschauen. Ich möchte die Frage stellen, haben denn die Behörden etwas gelernt aus dem Tsunami? In der Zwischenzeit weiss man, es gibt ein Tsunami-Warnsystem mit Bäumen im Meer und all die zerstörten Häuser und Bungalow, wo uns der René Herzog, der das auch erlebt hat, hautnah erzählt hat, hat man ja immer wieder gehört, jetzt muss man da aber Abstand halten vom Meer, weil ein Erdbeben, das nächste kommt ganz sicher. Hat man da baulich zum Beispiel Massnahmen getroffen?
Ja, es gibt wahrscheinlich verschiedene Ebenen, wo wir mal schauen, was daraus gelernt haben. Das eine ist jetzt das, was du ansprichst, die bauliche Massnahme. Da hat man am Anfang gesagt, ja, es gibt einen Gürtel, wo man nicht näher anbauen. Das hat eigentlich praktisch nicht stattgefunden. Also Kaulack, da, wo wir jetzt heute davon geredet haben, das sieht praktisch wieder gleich aus wie vorher. Es gibt ein paar Tsunami-Evakuationsrouten, die hat man eingehalten. Aber sonst ist eigentlich von dem nichts spürbar. Also wo man kann ein Hotel an den Strand anbauen, da baut man es, oder? Also, und das hat natürlich, und da kommt man auf die zweite Ebene, natürlich gerade in so einem Land am Schluss auch damit zu tun, dass einem das Hemd halt einfach näher ist. Also, und das,
aber das Verrückte ist ja, Touristen kommen, ja, man will ja Touristen anziehen und die kommen trotzdem.
Die kommen trotzdem, natürlich. Trotzdem. Also, es ist das andere, was existiert, ist das Tsunami-Warnsystem. Oder? Und das ist ja sicher etwas Entscheidendes, dass man weiss heute, dass man eigentlich die entscheidende Minute gehabt hat, vom Moment, wo es zum Teil auch Behördenmitglieder in Thailand gewusst haben, dass das dass das Erdbeben passiert ist. Auch damals schon hat es Leute gehabt, die das gewusst haben. Aber man hat kein Warnsystem gehabt. Plus kommt dazu, dass sehr tief verankert ist, gerade in der thailändischen Mentalität auch. Was zum Teil auch nicht zu verübeln ist, dass man halt Negativnachrichten gerade in der Touristen-Hauptsaison nicht als erstes will verbreiten. Und man hat natürlich nie und nimmer daran gedacht, dass das so verheerend könnte sein. Oder?
Das ist also, ein Skigebiet, das nicht meldet, dass wenig Schnee
liegt. Ja, also es geht in die ähnliche Richtung. Es ist jetzt ein bisschen ein plumper Vergleich, aber das geht natürlich so, es geht in die Richtung, dass man natürlich in dem Moment möglichst nicht will irgendeine Negativmeldung verbreiten. Aber das kann man hoffen, dass das heute jetzt wirklich funktioniert, dass es das System gibt. Es hat immer wieder Kinderkrankheiten gehabt. Es gibt zum Teil Übungen, die gemacht werden. Man kann hoffen, dass das heute funktioniert und auch mit dem modernen System von Handys und SMS und so weiter, dass das wird funktionieren, dass das Zeug, dass man entscheidende Minuten mehr Zeit hätte. Oder, aber ob es dann nachher im Ernstfall wirklich funktioniert. Und eben ein anderer Punkt ist, ob dann die Evakuationswege wirklich frei sind und ob die nicht zu Parkplätze umfunktioniert worden sind in der Zwischenzeit. Das ist natürlich eine grosse andere Frage. Aber wenn wir bei den baulichen Massnahmen vielleicht noch sind, wir reden jetzt immer von der touristischen Infrastruktur. Es gibt ja auch einen grossen Teil von Leuten, die dort leben. Also gerade Fischerdörfer, die betroffen sind. Man kann einem Fischer schwer sagen, bau dein Haus nicht ans Wasser. Die sind sich dort traditionellerweise gewöhnt, haben die Häuser auf Stelzen, zum Teil, wo wirklich im Wasser stehen, wo sie Boot unter den Häusern haben, damit sie die Nacht hören, wenn das Boot schaukelt und wenn irgendetwas passiert. Und wenn man jetzt einem Fischer sagt, dein Haus musst du jetzt 300 Meter weiter oben ein Land aufbauen.
Dann macht er so, oder?
Genau, der langt sich an den Kopf und findet, also ich bin Fischer und ich wohne am Meer, oder? Und das ist natürlich die Schwierigkeit, wo gerade letzten Endes dann am Schluss auch die Hilfswerke, die mit Ideen kommen, mit Plänen, die irgendwie in Europa gezeichnet worden sind und denen wollen versuchen zu verklickern, dass das jetzt besser ist für sie.
Kann man einfach sagen, die leben mit dieser möglichen Katastrophe, die jederzeit passieren kann?
Wahrscheinlich ist das so und es ist auch nicht anders möglich. Oder? Ich meine, man muss auch sagen, es ist eine Katastrophe, die so in dem Land irgendwie einmal in 100 Jahren oder noch weniger passiert ist bis jetzt. Oder?
Also man merkt nichts davon, dass man jetzt seitdem vorsichtiger ist?
Nein, ich würde sagen, es ist in den Köpfen da. Es hat Leute, die Angst haben, die das erlebt haben, aber gerade eben, also gelernt baulich daraus hat man zum Beispiel wirklich nichts. Also.
Wie ist es dir gegangen, wo du wieder in dieser Region warst?
Für mich ist es immer spannend. Ich bin regelmäßig wieder gegangen, bis letztes Mal, letzten Frühling dort gewesen. Und eben, es ist so eine Mischung aus dem. Also, mir eben auch immer wieder an den Kopf zu langen und denken, leck, das ist gar nicht passiert. Auf der anderen Seite aber auch zu sehen, wie gewisse Leute etwas daraus gemacht haben. Also, ein Fischer, den ich zum Beispiel seit Jahren besuche. Also, wo ich von Anfang an eine Reportage gemacht habe, wie sein Dorf völlig zerstört war und dort dann aber wie durch ein Wunder alle überlebt haben in dem Dorf, weil ihnen, übermittelt hat, also gesagt hat, dass wenn es mehr geht, dann kommt es wieder. Da haben die in dem Dorf gewusst. Und das Meer ist gegangen, da hat uns
das heisst, Herzog, eben bevor so eine Tsunamiwelle kommt, verschwindet es mehr.
Das ist der, wo der Herr Herzog uns vorhin auch schon geschildert hat. Oder?
Es gibt einen Zug raus und
und in dem kommt. Moment sind die Leute, ist das ganze Dorf, wo ein paar hundert Leute irgendwie auf den nächsten Hügel raufgerannt und dort ist niemand ums Leben gekommen. Das ganze Dorf ist komplett zerstört gewesen. Ich bin nachher dort gewesen. Und die haben dank dem überlebt. Und der Fischer zum Beispiel ist einer von denen, wo ein Boot bekommen hat, letzten Endes von der staatlichen Hilfe der Schweiz. Und der hat aus dem etwas gemacht. Der führt heute Touristen um, immer noch mit dem Boot. Und hat es jetzt nicht letzten Endes durch das auch geschafft, seiner Tochter zu ermöglichen, dass sie in Phuket studieren kann. Und das hat er vorher nicht vermögen.
Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei dir, Pascal Nufer, für die eindrücklichen Schilderungen. Der Treffpunkt 10 Jahre nach der Tsunami-Katastrophe.
Nata ai bordi di periferia, dove tram non vanno avanti più, dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Quanta gente giovane va via a cercare più di quel che ha, forse perché i pugni presi a nessuno li ha mai resi e dentro fanno male ancora di più. Ed ho imparato nella vita nessuno mai ci dà di più, ma quanto fiato, quanta salita, andare avanti senza voltarsi mai, e ci sei. Che sono ancora là e ci si trova sempre più soli, a questa età non sai, non sai, ma quante corse, ma quanti voli, andare avanti senza arrivare mai, e ci sei. Sei già una rivincita. Oh, 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 oh.
ci torno quasi più. Resta il vento che ho lasciato, come un treno già passato. Oggi che mi sei accanto, oggi che ci sei soltanto, oggi che ci sei adesso tu.
De Nasali und unvergessliche oder unvergleichliche Eros Ramazzotti.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.